Hannah Arendt – Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Die Schrecken des Nationalsozialismus mögen den meisten von uns wie ein düsteres, aber glücklicherweise längst vergangenes Kapitel der Geschichte vorkommen. Die Wahrheit ist jedoch, dass uns nur wenige Generationen von den grausamsten Verbrechen trennen, die die Menschheit je gesehen hat. Und angesichts des besorgniserregenden Vormarsches der Rechtspopulisten rund um den Globus stellt sich die Frage, wer garantiert uns, dass so etwas nicht wieder passiert? Hannah Arendt ist den Nazis 1933 nur knapp entkommen. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft gilt als ihr Hauptwerk. Vor allem aber hat es bis heute nichts an seiner Präzision und Brisanz verloren. Diese Blinks sind aus zwei Gründen aktueller und wichtiger denn je. Erstens, weil sie, genau wie Arendt in ihren Überlegungen, nicht einfach anklagen, sondern sich eingehend mit der Gefühlswelt von Menschen auseinandersetzen, die aufgrund ihrer Enttäuschung und sozialen Situation anfällig für die wütenden Versprechen totalitärer Kräfte werden. Und zweitens, weil sie uns eindringlich daran erinnern, dass wir verhindern müssen, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen von der Politik übergangen und vom Rest der Gesellschaft abgekoppelt fühlen. Blink Nummer 1. Die europäischen Juden standen historisch betrachtet immer abseits der Mehrheitsgesellschaft, wurden aber dennoch nahe an der Macht gehalten. Wir wissen, dass der europäische Totalitarismus des 20. Jahrhunderts untrennbar mit dem Antisemitismus verknüpft war. Aber wie und wann begann diese unheilvolle Überschneidung? Wie fing das alles an? Man könnte sagen, mit der seltsamen Sonderstellung der Juden. Ende des 16. Jahrhunderts hatte der mittelalterliche Feudalismus nach wie vor ganz Europa fest im Griff. Die europäischen Gesellschaften waren unerbittlich zweigeteilt, in die arme oder gar leibeigene Landbevölkerung und den reichen Adel. Die Juden waren in vielen Ländern eine bestenfalls geduldete Minderheit. Viele waren im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Opfer von Verfolgung und Ausgrenzung geworden. Gleichzeitig gab es seit dem Mittelalter eine kleine jüdische Elite, die sich als Kaufleute und Bankiers verdingte. Sie war durch die Vergabe von Darlehen zu Geld gekommen, verwaltete den Reichtum des Adels und erhielt im Gegenzug gewisse gesellschaftliche Privilegien. Dann kamen der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden. Der Feudalismus wich Stück für Stück einer neuen Form von politischer Ordnung, dem Nationalstaat. Die Macht der Fürsten und Landbesitzer ging auf Regierungen über, die relativ homogenen Bevölkerungen vorstanden. Es entstanden Staaten, deren Grenzen sich in der Vorstellung der Politiker mit den Grenzen der europäischen Kulturräume deckten. Eine Nation, ein Staat. Soweit die Theorie. Die jüdische Elite, die zuvor als Finanzberater und Darlehensgeber für den Adel tätig gewesen war, wurde jetzt von den neuen Regierungen eingespannt. Je stärker sie in die Staatsgeschäfte einbezogen wurde, desto mehr Juden stiegen in die Ränge von Beamten und Kaufleuten auf. Diese Sichtbarkeit führte zu einer sonderbaren Isolation. Die arme christliche Unterschicht beneidete sie um ihren Wohlstand. Und dem aufstrebenden Bürgertum stieß bitter auf, dass immer mehr Juden in elitäre Kreise aufstiegen. Aus dem Herzen dieser Missgunst heraus wurde die Verschwörungstheorie geboren, die Juden wollten sich sukzessive ganz Europa untertan machen. Dabei hatten die Juden nie echte politische Macht. Die jüdische Identität galt auch in der Oberschicht als Makel und Defekt. Einzelne Juden wurden aufgrund ihrer Verdienste akzeptiert, aber ihre Gemeinschaft galt als minderwertig und unterlegen. Somit gerieten die europäischen Juden im 19. Jahrhundert in die unheilvolle Lage, von nahezu allen anderen Gesellschaftsgruppen abgelehnt zu werden. Blink Nummer 2. In den neuen Nationalstaaten gedieh ein rassistischer Imperialismus und Supranationalismus. Zunächst schien der Nationalstaat die besten Voraussetzungen für die Gestaltung einer neuen und gerechteren Gesellschaft zu bieten. Aber das Versprechen wurde nie eingelöst, denn der Drang Einzelner nach Macht und Einfluss war größer. Nach der Entmachtung des Adels im 17. Jahrhundert stieg das Bürgertum zur wirtschaftlich stärksten Schicht auf. Vor allem die Kaufleute und Unternehmer drängten darauf, ihren Handel und politischen Einfluss auszuweiten. Als sich der Staat gegen ihre kapitalistischen Ambitionen stemmte, entschied das Bürgertum kurzerhand, sein Geld anderswo zu investieren, und zwar in Übersee. Damit war der Imperialismus geboren. Man könnte ihn auch definieren als die Entscheidung finanzkräftiger Akteure, das eigene Kapital in fremde Länder zu exportieren, dabei aber das Gesetz zu Hause zu lassen. Es gab nämlich eine entscheidende Neuerung, die den aufkommenden Imperialismus von früheren Expansionsbestrebungen unterschied. Bislang waren die großen Reiche der Geschichte dadurch gewachsen, dass sie andere Länder eroberten. Das brachte oft diverse Unannehmlichkeiten mit sich, allem voran die mühselige Übertragung der eigenen Gesetze auf die neuen Gebiete und die langwierige Assimilation der autochthonen Bevölkerung. All das hätte aber die wesentlichen Ziele des Imperialismus nur aufgehalten, die rasche Ausweitung kapitalistischer und politischer Macht. So wurden die einheimischen Bevölkerungen in Afrika und Amerika nun kurzerhand mittels bürokratischer Erlässe unterworfen. Um das zu legitimieren, wurde die Rassentheorie erfunden. Die gewaltsame Unterdrückung, Enteignung und Versklavung unzähliger Menschen wurde mit ihrer vermeintlichen genetisch-biologischen Unterlegenheit gerechtfertigt. Sie wurden zu minderwertigen Rassen degradiert, für die nicht dieselben oder schlichtweg gar keine Rechte galten. Genau diese Rassenlehre wurde später von supranationalen Bewegungen wie dem Panslavismus und Pangermanismus auf heimischen Boden übertragen. Diese Bewegungen definierten sich über länderübergreifende Gemeinsamkeiten wie eine gemeinsame Sprache, um sich gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. Sie stützten sich, wie die Imperialisten vor ihnen, auf den Rassismus, um sich über alle humanistischen und rechtlichen Prinzipien hinwegzusetzen. Im 20. Jahrhundert wurde die Theorie von einer natürlichen Rangordnung der Völker zur Grundlage für die frenetische Propaganda, mit der die Nazis die Massen anheizten. Die bösen Juden müssten ausgelöscht werden, weil sie im Weg seien und dem arischen Herrenvolk dem von ihm von Natur aus zustehenden Anspruch auf die Weltherrschaft streitig machten. Blink Nummer 3. Die Juden wurden zum Sündenbock für das Scheitern des Nationalstaats gemacht. Als die europäischen Regierungen im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend ihre Macht an die aufstrebenden Imperialisten und Supranationalisten verloren, begann der Niedergang des Nationalstaats. Am Ende mussten auch hierfür die Juden den Kopf hinhalten. Das Problem war folgendes: Die jüdische Elite hatte zwar nach wie vor Geld, aber keine Macht. Je tiefer der Nationalstaat in die Krise rutschte, desto weniger Finanzen gab es zu verwalten. So blieb den Juden nur ihr privates Kapital und der zweifelhafte Ruf, irgendwie mit der Politik verbandelt zu sein. In der Folge übertrug jeder, der noch irgendein Hühnchen mit dem Nationalstaat zu rupfen hatte, seinen Frust auf die Juden. Es geschah, was immer passiert, wenn jemand über Wohlstand verfügt, aber keine Macht als Faustpfand hinterlegen kann. Die Juden wurden als Betrüger und Schmarotzer diffamiert. Das war einfach, weil sie als Minderheit der Mehrheit ohnehin pauschal verdächtig waren. Die Tatsache, dass die jüdische Elite trotz der politischen Umbrüche unverändert wohlhabend war, passte zur großen Verschwörungstheorie, wonach die von Natur aus habgierigen Juden alle Kontrolle an sich reißen wollten, während um sie herum die Welt zugrunde ging. Dabei hatten die Juden zu jener Zeit so wenig Einfluss wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Der Mehrheitsgesellschaft war das egal. Sie hatte ihren Sündenbock gefunden, wie man eindrucksvoll an der Dreyfus-Affäre ablesen kann. 1894 wurde der jüdisch-französische Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus zu Unrecht des Landesverrats verurteilt, weil er angeblich wichtige Militärgeheimnisse an das Deutsche Kaiserreich verkauft hatte. Die schmutzige Hetzkampagne gegen ihn wurde größtenteils von antisemitischen Gruppierungen vorangetrieben. Sie wollten an Dreyfus ein Exempel dafür statuieren, dass alle Juden von Natur aus Gegner des französischen Volkes waren. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Belege für Dreyfus' Unschuld ans Licht. Er wurde 1906 von allen Anschuldigungen freigesprochen, aber die Masse war nicht zufrieden. Die einen forderten eine Wiederaufnahme der Anklage, den anderen war seine jüdische Abstammung Beweis genug für seine Schuld. Link Nummer 4. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die enttäuschte Masse zur perfekten Zielgruppe für totalitäre Propaganda. Sie ist auf allen Aufnahmen totalitärer Machtdemonstrationen zu sehen. Die Masse, der Pöbel. Jene gigantische, gesichtslose Heerschar, die sich von populistischer Propaganda mitreißen lässt. Aber wie ist sie eigentlich entstanden und woher stammt ihre Wut? Politische Parteien versuchen seit jeher bei ihrem Stimmenfang die Interessen einzelner Klassen oder Schichten zu vertreten. Dann aber kam die Krise der Nationalstaaten. Gleichzeitig führte die Industrialisierung zu einem raschen Bevölkerungswachstum und einer ungerechten Verteilung des Wohlstands. Während das Bürgertum und die Mittelschicht weiter als sichtbare Klassen vertreten waren, entstand eine große und klassenlose Unterschicht, die nichts besaß und sich von niemandem repräsentiert fühlte. Die Masse. Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs die Masse auch durch den Zustrom besser gestellter Bürger. Viele Menschen fühlten sich durch die Niederlage Deutschlands gedemütigt. Sie waren desillusioniert und wendeten sich von den liberalen Idealen der Toleranz und Vielfalt ab, die die neuen demokratischen Regierungen vertraten. Sie identifizierten sich mit der Masse und deren Ablehnung des Systems und seinen Werten. Die Masse fühlte sich weder gesehen noch vertreten. In ihrer Enttäuschung, Unzufriedenheit und Ablehnung entfernte sie sich immer weiter vom Rest der Gesellschaft. Sie isolierte und atomisierte sich. Sie hatte keinen Zugang mehr zum demokratischen Diskurs und Wertesystem, sondern drehte sich nur noch um ihre eigene, als ungerecht empfundene Situation. In diesem Zustand, in dem sie förmlich nach Erlösung und Aufmerksamkeit lechzte, war sie ein gefundenes Fressen für die Heilversprechen der totalitären Kräfte. Die demokratischen Parteien machten den gravierenden Fehler, die Masse als bildungsfern, politikverdrossen und daher unbedeutend für die Demokratie abzuschreiben. Wie wir heute wissen, sollten sie die totalitären Kräfte des 20. Jahrhunderts eines Besseren belehren. Letztere appellierten mit ihrem Populismus an den Unmut all derjenigen, die sich verraten und vernachlässigt fühlten. Sie nutzten die vermeintlich nutzlose Masse, um mit demokratischen Mitteln in die Position zu gelangen, die Demokratie abzuschaffen. Der Aufstieg des Totalitarismus gab uns aber auch eine wichtige Lektion mit auf den Weg. Die Demokratie vertritt nicht die Meinung der Mehrheit. Sie machte und macht Politik für die engagierte und privilegierte Minderheit der Bevölkerung. Das geht nur so lange gut, bis sich die Masse so weit abgehängt fühlt, dass sie von ihrem Stimmrecht Gebrauch macht und ein Beben mit tektonischen Verschiebungen auslöst. Blink Nummer 5. Die Masse ließ sich bereitwillig von der totalitären Propaganda indoktrinieren. Denken wir das noch einmal in Ruhe durch. Wie konnten sich so viele Menschen für eine letztlich so grausame Philosophie begeistern lassen? Was machte die Masse so empfänglich für eine derart hasserfüllte Propaganda? Am Ende geht es dabei um Emotionen. Die Masse fühlte sich von der Demokratie vernachlässigt und von deren Volksvertretern verraten. Sie hatte weder eine hörbare Stimme noch einen befriedigenden Platz in der Gesellschaft. Als dann Ende der 1920er Jahre auch noch die Weltwirtschaftskrise ausbrach, fiel die Arbeits- und Mittellosigkeit ins Bodenlose. Zu diesem Zeitpunkt verloren viele Menschen endgültig das Vertrauen in die Demokratie. In Deutschland glaubte die Masse nicht, dass die demokratische Regierung der Weimarer Republik in der Lage war, ihre Interessen zu vertreten, die Wirtschaft zu retten und das gedemütigte Vaterland zu alter Größe zurückzuführen. Sie sehnten sich nach etwas, woran sie glauben konnten, nach klaren Verhältnissen, einfachen Versprechen und einer starken politischen Führung. Der Vertrauensverlust hinterließ eine schreckliche Leere, in der kein Platz mehr für analytisch-kritische Beobachtung war, geschweige denn für den Weitblick und die Geduld für das zähe und langfristige Projekt der Demokratie. Inmitten dieser Leere stand nur der blinde und unbändige Wunsch, an die Heilsversprechen eines politischen Propheten zu glauben. Die Nazis nutzten diese ideologische Fügsamkeit von Beginn an aus. Sie gaben der verletzten Volksseele einen Schuldigen für ihr Elend, die Juden mit ihrem hinterlistigen Plan, die Welt im Stillen zu erobern. Sie beschworen ein fürchterliches Schreckensszenario, in dem die vermeintliche jüdische Verschwörung Erfolg hätte. Und im Vakuum der Masse wurde die Vision zur Doktrin und die Doktrin zur Wahrheit. So konnte sich die Führungsriege der Nazis als Retter der arischen Rasse inszenieren. Ab 1933, nach den ersten Pogromen, wurde diese Wahrheit für die Masse noch greifbarer. Die Führer der arischen Rasse waren ja vor ihren Augen dabei, das jüdische Böse aus der Gesellschaft zu vertreiben. Stalin bediente sich als kommunistischer Diktator der Sowjetunion zwischen 1927 und 1953 einer ähnlichen Methode. Er kam an die Macht, indem er das bedrohliche Feindbild einer trotzkistischen Verschwörung heraufbeschwor, die von der armen und klassenlosen, aber dafür umso ehrenhafteren Masse abgewehrt werden musste. Blink Nummer 6. Kern des Totalitarismus ist eine Ideologie, die die Geschichte zu ihren Gunsten umschreibt. Die Nationalsozialisten erzählten kurzerhand die Evolutionsgeschichte neu. In dieser neuen Fassung waren die Arier eine auserwählte und überlegene Herrenrasse, deren gesamtes Schicksal auf einen Punkt zulief. Auf den Moment, in dem sie den jüdischen Erzfeind auslöschen und ihren angestammten Platz als Krone der Schöpfung einnehmen würde. Genau das machen totalitäre Ideologien. Sie deuten historische Fakten auf eine Weise um, die zu ihren megalomanen Machtansprüchen passt. Diese Neuerzählung wird nur möglich, weil die totalitäre Bewegung zuvor das logisch-kritische Denken des Einzelnen kurzschließt. Die Masse ist geistig gleichgeschaltet in ihrer Suche nach Erlösung. Sie gibt sich dem Willen ihres Führers willenlos hin. So wird die Geschichte, die der Führer vorgibt, automatisch zur Wahrheit. Dabei war diese gigantische Geschichtsfälschung eigentlich nur eine Art riesiges rhetorisches Mittel zum Zweck. Die Führungsriege der Nazis, die die Legende von der arischen Vorherbestimmung zur ewigen Wahrheit machen sollte, glaubte nicht einmal selbst auserwählt worden zu sein. Sie glaubte auch nicht, dass ihr Führer ein übermenschlicher Messias war. Sie glaubte aber, dass ihnen die effektive Wirkung ihrer Manipulation das Recht gab, diese auch zu nutzen. Kurzum, sie glaubten nicht an ihre Geschichte selbst, sondern daran, die Geschichte erzählen zu müssen, um die Massen zu lenken. Sie glaubten, dass ihre selbstdefinierte Rasse wirklich zu Größerem fähig war und dass sie die Pflicht hatten, die unwissende Masse zu diesem Schicksal zu führen. Damit war die Rassentheorie nur ein Werkzeug. Die wirkliche Ideologie der Nazis bestand darin, ihr Reich und ihre Macht auszubauen. Das würde einfacher gelingen, wenn sich die Masse im Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner vereint fühlte. Hätten die Nazis es wirklich geschafft, das Judentum auszulöschen, wären sie schnurstracks zum nächsten Feindbild übergegangen. Sie hätten der Masse einfach eine neue Bedrohung und einen neuen Grund geliefert, das System in seinem Expansionsbestreben bedingungslos zu unterstützen. Das ist die wahre Ideologie des Totalitarismus, die hinter simpleren, greifbareren Ideologien versteckt wird, um die Massen zu mobilisieren. In einem totalitären System gibt es nur noch ein einziges Gesetz, das alles erklärt: die totalitäre Ideologie. Sie ist der Zweck, der alle Mittel heiligt. Blink Nummer 7. Ein totalitäres System vereinnahmt die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes total. Das klingt alles fürchterlich logisch. Und doch fragt man sich, warum sind die Menschen im Nationalsozialismus nicht irgendwann wie aus einem schrecklichen Albtraum aufgewacht? Warum haben sie sich nicht erschreckt oder geschämt, als sie zu Komplizen und Handlangern der schrecklichen Verbrechen ihrer Führer wurden? Hannah Arendt hätte gesagt, weil ihre Gedanken und Gefühle wie betäubt waren. Die nationalsozialistische Propaganda versetzte sie in das berauschende Gefühl, gemeinsam für die eine große Sache zu kämpfen. Die kollektive Euphorie war im wahrsten Sinne total. Es gab schlichtweg keinen Platz für Zweifel, nur noch das kollektive Ziel, dem sich die Menschen begeistert fügten. So gab der Einzelne das letzte Quäntchen Autonomie auf, um mit der Masse zu verschmelzen. In diesem Moment wurde er zum kleinen Rädchen in der Maschine, die der Führer nach Belieben steuerte. In diesem Moment hörten die Menschen auf, Menschen zu sein, die ihr eigenes Handeln hinterfragen. Diese Entmenschlichung ist das Geheimnis totalitären Erfolgs. Menschsein bedeutet, die Freiheit zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen, ihre Auswirkungen kritisch zu reflektieren und sich beim nächsten Mal anders zu entscheiden. Im Totalitarismus verlieren die Menschen diese Freiheit, indem sie dem Willen des Führers willenlos folgen. Das macht es unmöglich, sie rational mit den Folgen ihres Handelns zu konfrontieren. Wer wie ferngesteuert auf fremden Befehl hin handelt, kann sein Handeln nicht kritisch reflektieren. Oder anders ausgedrückt, du kannst nur über die Konsequenzen einer Entscheidung nachdenken, wenn du sie vorher bewusst getroffen hast. Wie da all die furchtbare Gewalt ins Bild passt? Die Gewalt war das Feuer im Tank der Entmenschlichungsmaschine. Sie war so alltäglich und allgegenwärtig, dass die Menschen gar nicht mehr spürten, ob sie dem totalitären Gleichschritt aus Angst oder Betäubung folgten. Dass die Routinisierung von Gewalt am Ende sowohl die Opfer als auch die Täter entmenschlicht, zeigt das Beispiel der Konzentrationslager. Die Juden wurden in jeder Hinsicht entmenschlicht. Die nationalsozialistische Propaganda stellte sie so hartnäckig als Ratten, Ungeziefer und Volksgeschwür dar, bis es regelrecht notwendig schien, sie zu töten. Sie wurden wiederum von Menschen getötet, die den Tötungsbefehlen in blinder und abgestumpfter Routine folgten, statt eigene und bewusste Entscheidungen zu treffen. Damit schloss sich der furchtbare Kreis der totalen Entmenschlichung. Die Konzentrationslager waren gut geölte Maschinen, in denen entmenschlichte Täter entmenschlichte Opfer töteten. Blink Nummer 8. Die Gefahr des Totalitarismus droht immer dann, wenn ein Großteil der Menschen sich einsam und alleingelassen fühlt. Der Rest ist schreckliche Geschichte. Hannah Arendt stellte sich die Frage: Wie können wir Totalitarismus verhindern? Diese Frage hat bis heute nichts an Brisanz und leider auch Aktualität eingebüßt. Die Antwort lautet, indem wir verhindern, dass sich Menschen einsam fühlen. Das mag banal klingen, ist aber ungeheuer wichtig. Wir Menschen sind Herdentiere, soziale Wesen. Das Leben erscheint uns dann sinnvoll und lebenswert, wenn wir uns als Teil einer Gemeinschaft empfinden und uns mit ihren Werten identifizieren. Ohne spürbare Verbindung zu anderen verlieren Menschen den Bezug zur Gemeinschaft und sich selbst. Sie verlieren ihren Platz im sozialen Gefüge und das Gefühl für die Bedeutung kollektiver Werte. Sie fühlen sich einsam, vergessen und verraten. Aus der Enttäuschung entstehen Wut und Ablehnung gegenüber der Gemeinschaft, von der sie sich ausgeschlossen fühlen. Gleichzeitig sehnen sie sich verzweifelt nach etwas, das die Leere füllen kann, die die verlorene Gemeinschaft hinterlässt. In diesem Zustand sind Menschen besonders anfällig für die Rhetorik totalitärer Führer. Eine totalitäre Bewegung bedient all ihre teilweise widersprüchlichen Emotionen, die wütende Ablehnung des Systems und den verzweifelten Wunsch nach einer neuen Identität und Zugehörigkeit. Machen wir uns nichts vor. Einsamkeit dieser Art gibt es überall auf der Welt. Je stärker Menschen sich von einer Gesellschaft abgehängt und von der Politik übergangen fühlen, desto größer ist ihre Empfänglichkeit für totalitäre Polemik. Es gibt allerdings auch Hoffnung. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir selbst die Verantwortung für den Erfolg totalitärer Bewegungen tragen. Totalitäre Bewegungen entstehen nicht aus dem Nichts. Ihr Aufstieg beginnt mit unserer freien Entscheidung, unsere eigene Freiheit einzuschränken. Das bedeutet aber auch, dass wir aus diesen Fehlern lernen können. Arendt hatte die Hoffnung, dass Nachfolgegenerationen bewusster und achtsamer mit ihrer individuellen Freiheit umgehen, um unsere Gesellschaft vor der Entmenschlichung zu bewahren. Für uns bedeutet das unter anderem Folgendes: Wir müssen verhindern, dass unsere Gesellschaften zersplittern und auseinandertreiben. Dafür müssen wir sicherstellen, dass unsere gewählten Regierungen wirklich die Interessen der Menschen vertreten. Und wir müssen mithilfe rechtsstaatlicher Instrumente von vornherein verhindern, dass Regierungen ihre Macht selbstständig ausweiten können. Wir brauchen konstitutionell und gesetzlich verankerte Sicherheitsmechanismen, damit wir, falls eine Regierung totalitäre Züge annimmt, unsere Entscheidungsfreiheit nutzen können, um unsere Demokratie zu schützen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft von Hannah Arendt angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Eine Gesellschaft wird dann anfällig für die Versprechen totalitärer Kräfte, wenn sich zu viele Menschen als sozial isoliert empfinden und sich als Reaktion darauf von den demokratischen Werten abwenden. Dann beschwören totalitäre Führer ein Feindbild herauf, um die atomisierten Menschen im Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner zu einer Masse zu vereinen. Sie nutzen Propaganda und Gewalt, um die Menschen zu gefügigen Robotern zu machen und die eigene Macht auszuweiten. Um all das zu verhindern, müssen wir verantwortungsvoll mit unserer Entscheidungsfreiheit umgehen und die Folgen unseres Handelns abwägen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.